Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
When I fought against this man, when he tried to rape me for the second time, I said no, I said stop. He never stopped and I realized.
Als dieser Mann ein zweites Mal versuchte, mich zu vergewaltigen, sagte ich nein. Ich rief Stopp und musste dann feststellen, dass diese Wörter nicht funktionieren. Darum begann ich, englische Schimpfwörter zu benutzen. Und dann erst hielt er ein. Mir fiel plötzlich ein, in Japan haben wir kein Wort, das einfach Stopp bedeutet. Die Wörter in Japan sind so kompliziert. Warum bedeutet hier ein Ja ein Nein? Warum ist hier ein Stopp ein Ja? Wir haben schlichtweg dafür kein Wort.
Die New York Times schrieb über diese junge Frau, sie brach das Schweigen Japans über Vergewaltigung. Die 28-jährige Journalistin Shiori Ito wurde vergewaltigt von Noriyuki Yamaguchi, einem der angesagtesten japanischen politischen Journalisten und gleichzeitig Biografen des Premierministers Shinzo Abe. Das ist ihre Meinung, mit der sie in ihrem Land so ziemlich alleine dasteht, trotz aller Indizien, die für sie sprechen. Sie hat darüber sogar ein Buch geschrieben. Kurz, sie hat Lärm gemacht an einer Stelle, an der japanische Frauen normalerweise ganz still sind. Unsere Autorin Michaela Fieser hat lange in Japan gelebt. Sie hat sich dort auf die Suche nach den Auswirkungen von MeToo gemacht, berichtet über das große Schweigen und über die, die es gebrochen hat.
Es ist nicht einfach, Shiori Ito zu erreichen. Ihre Geschichte und ihr Umgang damit hat sie in Japan prominent gemacht. Die 28-jährige Journalistin schrieb letzten Sommer das Buch Black Box. Es handelt von ihrer Vergewaltigung 2015 in einem Tokioter Hotelzimmer und davon, wie das japanische Rechtssystem den Täter hat davonkommen lassen. Nicht old-fashioned über das Telefon, sondern über Facebook meldet sie sich zurück. Ito schlägt ein Treffen in den Räumen ihres Verlags vor, dem Bungei Shunju, einem der renommiertesten Verlage Japans. Japanisch höflich bedankt sich Shiori Ito über die mitgebrachten Geschenke. Bei der Schokolade greift sie gleich zu. Sie brauche Zucker, sagt sie. Alles sei zurzeit so hektisch. Shiori Itos Erscheinung ist zart und zierlich. Man mag es ihr gar nicht zutrauen, dass sie es gerade mit dem von Männern dominierten System Japans aufgenommen hat. Ito trägt dezentes Make-up und etwas, auf das sich nur wenige Japanerinnen einlassen. Ein leichtes Parfum. Aber ihre Füße stecken in englischen Wellingtons, Gummistiefeln. Und sie hat einen Rucksack über die Schulter geworfen. Immer auf dem Sprung. Die junge Frau kann sich wegen des Wirbels um ihre Person in Japan kaum mehr öffentlich blicken lassen und hat daher ihren Lebensmittelpunkt nach London verlegt. Gerade aber ist sie in Tokio, um Frauen zu treffen, die Ähnliches durchleben mussten wie sie.
Because at some point I wasn't able to chew and swallow and I couldn't eat and I couldn't get up one day and I felt like okay, I think I want to end my life.
Es gab diesen Moment, da konnte ich nicht mehr schlucken, keine Nahrung zu mir nehmen. An einem Tag war es mir nicht mal möglich, aus dem Bett aufzustehen. Ich dachte, jetzt hast du alles getan, hast deine Familie und Freunde in Schwierigkeiten gebracht. Aber dann dachte ich, wie die Leute auf mich herabsehen würden. Sie würden denken, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt und über sexuelle Belästigungen spricht, dann endet man so wie Shiori, man stirbt. Und dann wäre ich selbst das schlimmste Beispiel für alles, was ich kommuniziert habe. Dabei wollte ich doch nur die Gesellschaft dem Thema öffnen. Wenn mir das nicht gelänge, wäre ich eine echte Versagerin.
Shiori Ito gilt in Japan als eine Ausnahmeerscheinung, weil sie etwas tat, was vor ihr noch nie jemand gewagt hat. Sie äußerte sich öffentlich zu ihrer Vergewaltigung unter ihrem Namen, mit ihrem Gesicht und den genauen Daten zu ihrem Vergewaltiger. Es war Noriyuki Yamaguchi, ein renommierter Journalist und der Biograf von Ministerpräsident Shinzo Abe. Sie hatten sich in einem Sushi-Restaurant getroffen, um über Itos Möglichkeiten auf einen Praktikumsplatz zu sprechen. Nach ihrem ersten Glas Sake fühlte Ito sich unwohl und kam erst wieder im Hotelzimmer zu Bewusstsein, mit dem Journalisten über sich. Die Erinnerung daran lässt ihre Stimme zittern.
The perpetrator, and I don't think I can call him, the man who
Der Mann, der mich vergewaltigte, nachdem wir kämpften, sagte er, du hast den Test bestanden, Gukakushita. Und ich war so schockiert, denn ich hatte mich dazu doch gar nicht bereit erklärt. Und er hatte mich eben vergewaltigt.
Damit begann Shiori Itos Odyssee. Ihr war bekannt, dass Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigen, eine lange Tortur vor sich haben. Sie müssen unmittelbar nach dem Vorfall für die zuständigen, meist männlichen Polizisten, die Vergewaltigung mit Puppen nachspielen und vielen ermüdenden Befragungen standhalten. Aber selbst auf einem ganz praktischen Level gestaltete sich die Hilfesuche als schwierig. 2015 gab es für den Großraum Tokio mit seinen 30 Millionen Einwohnern nur eine einzige Rape-Hotline. Trotzdem entschied Ito sich für eine Anzeige bei der Polizei, wo sie vor den Konsequenzen einer Anzeige gewarnt wurde.
But of course, police told me the same thing that I was afraid of.
Natürlich sagte die Polizei mir das, wovor ich am meisten Angst hatte, dass ich danach wahrscheinlich nie mehr in Japan arbeiten könne, dass mein Leben hier vorbei sei. Sie wollten also meinen Fall gar nicht erst untersuchen. Doch dann sagte ich ihnen, sie sollen sich die Überwachungskameras des Hotels ansehen. Das war der Anfang. Sie haben mich immer wieder entmutigt, doch nachdem sie das aufgenommene Material ausgewertet hatten, nahmen sie die Anzeige an.
Was auf den Überwachungskameras zu sehen war und was die Polizisten umstimmte, die bewusstlose Shiori Ito, wie sie von ihrem Vergewaltiger ins Hotelzimmer gezogen wurde. Auch der Taxifahrer, der sie zum Hotel gefahren hatte, konnte ausgemacht werden und sagte aus, dass sie ohnmächtig gewesen sei. Damit konnte Ito den Journalisten anzeigen und brachte den Fall gleichzeitig an die Presse. Ihre Geschichte gewann an Fahrt. Yamaguchi sollte verhaftet werden, doch die oberste Polizeibehörde stoppte den Befehl im letzten Augenblick. Ito wäre heute vielleicht nur noch eine Referenz, eine von vielen Japanerinnen, die mundtot gemacht wurden. Wäre nicht der Verlag zum richtigen Zeitpunkt auf sie zugetreten, sagt Shiori Ito und legt ihre Hände ineinander.
Look, you just cracked open the door.
Meine Verlegerin sagte, schau doch, du hast da gerade eine Tür aufgestoßen und jetzt werden die Leute dir zuhören. Jetzt ist es an der Zeit, deine Geschichte zu erzählen, mit deinen Worten. Wenn du alles der Presse überlässt, Interviews und Pressekonferenzen gibst, dann können sie deine Stimme verzerren und schreiben, was sie wollen. Aber in einem Buch, da können sie dich nicht auseinanderpflücken. Du musst es jetzt tun.
Ito nannte ihr Buch Black Box. Black Box, so bezeichnete die Polizei das, was im Zimmer vor sich ging. Niemand könne wissen, ob es wirklich eine Vergewaltigung gewesen sei. Dank der großen Aufmerksamkeit für ihr Werk wurden in Japan sogar die 110 Jahre alten Vergewaltigungsgesetze geändert. Ito freut sich darüber sehr.
Was great.
Für Itos Fall aber konnte dennoch keine eindeutige Vergewaltigung festgestellt werden. Sie befand sich in benommenem Zustand und daher galt ihr Fall nur als quasi Vergewaltigung. Dass ihr K.O.-Tropfen zugemischt wurden, konnte sie nie beweisen. Ihr Täter redete sich raus, indem er sie bezichtigte, einfach zu viel und zu schnell getrunken zu haben. Weder wurde der Journalist verhaftet, noch wurde vor Gericht Recht im Sinne von Shiori Ito gesprochen.
Wir haben nie die Möglichkeit ergriffen, einen Zeitenumbruch einzuleiten, wie das andere Länder getan haben, die auch einmal so waren wie Japan heute. Ich denke, der Grund, warum Frauen nicht über ihre Rechte sprechen können, liegt daran, dass unsere von Männern dominierte Gesellschaft heute so erfolgreich ist. Wenn sie es täten, was wäre dann?
Shiori aber gibt nicht auf. Sie ist eine Heldin für alle Frauen Japans geworden, die sich trotz MeToo nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu treten. Momentan sammelt sie Interviews für eine internationale Fernsehdokumentation über den sexuellen Missbrauch von Frauen in Japan.
I realize many women, oh, whispering, many women want to talk about it.
Ich höre all dieses Flüstern von verschiedenen Frauen, die darüber reden wollen. Da gab es diese interessante Befragung der Asahi-Zeitung zum Thema Me Too. Die meisten Frauen fühlten, dass sie Ja sagen wollten zu Me Too, wollten ihre Empathie bekennen. Die nächste Frage lautete dann, warum sagen sie dann nicht Me Too? Und die Antwort war, ich habe solche Angst, was mit mir passiert, wenn ich es sage.
Noch am 17. Dezember 2017 sah das anders aus. Da benutzte die japanische Bloggerin Hachu als erste Japanerin in einem öffentlichen Beitrag den Begriff MeToo auf BuzzFeed, einer Plattform für soziale Medien, und löste damit einen regelrechten Tweetstorm aus. Sie berichtete von sexuellen Übergriffen auf ihre Arbeit, dem Werbenetzwerk Dentsu. 70.000 Tweets zu dem Thema wurden in nur 2 Tagen gezählt. Es schien, als bekenne sich ganz Japan zu MeToo. Doch dann erhielt Hachu über die sozialen Netzwerke so viele Drohungen und Verleumdungen, dass sie sich seither von MeToo distanzierte. Während die Männer sie anpflaumten, sie solle doch gefälligst die Klappe halten, wurde sie von den Frauen für das verantwortlich gemacht, was ihr zugestoßen war und ihr Benehmen als respektlos bezeichnet. 2 Monate später will Hachu gar nicht mehr darüber reden. Sie hat klein beigegeben, um ihren Job bei Dentsu zu behalten. Der 35-jährige Genki Katsube berät Frauen in Firmen zur Kinderplanung und zu Vorsorgeterminen beim Arzt, ein, wie er sagt, unterbeleuchtetes Thema in Japan. Gleichzeitig ist er Internetaktivist und in Sachen Geschlechtergleichheit auf allen sozialen Medien unterwegs. Der Digital Native braucht genau 3 Minuten, dann hat er für wenig Geld über das Internet ein anonymes Büro in Fußnähe angemietet. Dort steht ein Tisch, eine Tafel und an der Wand hängt ein Bild von einem eingesperrten Vogel im Käfig, der von einem freien Vogel besucht wird, der ihm »Ich liebe dich für immer« zuzwitschert. Katsube trägt eine Hochsteckfrisur und leopardengemusterte Turnschuhe mit Absatz. Er erzählt, wie ihm als Junge verboten wurde zu weinen, weil das weibisch sei. Es gab zig solcher typisch männlichen Verhaltensmuster, die von ihm erwartet wurden. Und wie er einfach nur er selbst sein wollte. Er gehört zu einer neuen Generation von Japanern, die nichts von den verkrusteten Geschlechterbeziehungen in ihrem Land hält.
Ich wünschte, MeToo wäre bei uns so wie im Ausland. Da hat eine Person angefangen, sich zur Bewegung zu bekennen, und immer mehr Stimmen sagten, ich auch, ich auch und ich auch. Hier in Japan aber ist es nicht so, dass es keiner sagen will, sondern keiner es sagen kann.
Japan steht auf Platz 114 der weltweiten Statistik für Geschlechtergleichheit, auf dem letzten Platz unter den G7-Staaten. Frauen sind in Führungspositionen so gut wie nicht vertreten. Katsube malt eine Pyramide in die Luft, immer und immer wieder.
Wir haben eine männliche Pyramide. Es ist in dieser Art Umgebung einfacher, in einer Arbeitsbeziehung mit dem Boss Sake zu trinken und über der Sake-Tasse verschiedene Probleme anzugehen, wenn man ein Mann ist.
Eine der neuesten Studien von 2017 macht transparent, dass sich das auf lange Zeit nicht ändern wird. Jungen und Mädchen wurden nach ihren Traumberufen gefragt. Die Jungen wollen Akademiker, Ärzte oder Fußballstars werden. Bei den Mädchen steht seit 21 Jahren der Beruf der Bäckerin auf Platz 1. Kaum eines kommt auf die Idee, sich in einer Führungsrolle vorzustellen. Wären die Geschlechterrollen einfach nur antiquiert, wäre das eine Sache, die sich mit einem politischen Programm angehen ließe. Aber in Japan scheint etwas mehr im Argen zu sein. Denn das Spannungsfeld entlädt sich vor allem in einem Punkt: in den sexuellen Übergriffen auf Frauen. Sie sind allgegenwärtig.
Chikan, angrapschen, ja, das gab es immer. Zum Beispiel erzählte eine Freundin in der Schule unter Tränen dem Lehrer, dass sie auf dem Weg zur Schule angegrapscht wurde. Der Lehrer reagierte darauf, du bist eben eine schöne Frau.
In der Tokioter U-Bahn gibt es vorne 2 Extrawagen, die zu Stoßzeiten nur für Frauen reserviert sind, damit sie im Gedränge nicht von Männern angegrapscht werden können. Laut einer Studie haben 40% aller Japanerinnen schon einmal eine sexuelle Belästigung durch einen Mann erfahren. Katsube meint aber, es seien mehr, weil viele Frauen gar nicht wissen, was als sexuelle Belästigung eigentlich zählt. Dazu leistet er jetzt Aufklärungsarbeit. Auf seinem Blog und auf Veranstaltungen gibt er dazu immer wieder Beispiele.
Wenn ein Mann im Großraumbüro ein pornografisches Bild auf dem Computer hat, dann weiß kaum eine Frau in Japan, dass das eine sexuelle Belästigung ist. Oder wenn jemand nicht aufhört zu sagen, ich liebe dich. Ein paar Mal ist ja okay, aber damit nicht aufzuhören, das geht nicht.
Außerdem gibt es ein japanisches Problem, das sich erst im Sprachgebrauch äußert. Es gibt kein eindeutiges Nein.
Porno da to, no means yes. Dakedo, but, honto wa, no means no.
Im Porno heißt Nein ja, aber in echt heißt es Nein. Das verstehen manche einfach nicht mehr. Das ist eine etwas andere Geschichte. Aber es hängt mit den Pornovideos zusammen. Das ist kein Sex auf Augenhöhe, sondern gleicht oft einer Vergewaltigung. Die Frau sagt nein, ja, Dame.
Ja, Dame. Ja, Dame.
Auch Shiori Ito weiß von diesem Problem. Darum arbeitet sie seither an einer Aufklärungskampagne, die Nein bedeutet Nein heißt.
When I fought against this man, when he tried to rape me for the second time, I said no, I said stop. He never stopped and I realized.
Als dieser Mann ein zweites Mal versuchte, mich zu vergewaltigen, sagte ich Nein. Ich rief Stopp und musste dann feststellen, dass diese Wörter nicht funktionieren. Darum begann ich, englische Schimpfwörter zu benutzen. Und dann erst hielt er ein. Mir fiel plötzlich ein, in Japan haben wir kein Wort, das einfach Stopp bedeutet. Die Wörter in Japan sind so kompliziert. Warum bedeutet hier ein Ja ein Nein? Warum ist hier ein Stopp ein Ja? Wir haben schlichtweg dafür kein Wort.
But I don't know, I just realized that how we don't have the word.
Um Kampagnen dreht sich auch die Arbeit von Kaori Sato. Die 50-Jährige leitet das Büro der Purple Union, einer Gewerkschaft für Frauenangelegenheiten. Die drei Zimmer sind verborgen im Innern eines Mietshauses, in dem Wohnungen und Büros sich abwechseln. Putzmittel, Küche, Umschläge und Briefpapier liegen in einer mit grellen Neonlicht beleuchteten Kammer, in der auch ihre einzige Angestellte sitzt. Nicht viel Platz für die wichtige Arbeit, die das Team leisten muss. Sato hat etwas von einer japanischen Angela Merkel. Ruhig, robust, bedacht, eben wie eine Politikerin. Und so spricht sie auch.
Die meisten Frauen in Japan arbeiten in Teilzeit. Sie werden von keiner Gewerkschaft erfasst. Darum habe ich eine gegründet, in der Frauen, egal wo sie arbeiten, ob selbstständig oder auf Mindestlohn, aufgenommen werden können.
Sato wurde vor 15 Jahren auf ihrer Arbeit vergewaltigt. Es gelang ihr, was selten in Japan ist, mit ihrer Klage vor Gericht anerkannt zu werden. Nur 10% der zur Anzeige gebrachten Vergewaltigungstäter werden in Japan vom Gesetz als solche bestraft.
Sexuelle Übergriffe auf Frauen im täglichen Leben sind so weit verbreitet, dass die Frauen sich meist gar nicht die Frage stellen, ob sie damit Hilfe brauchen. Es ist gar nicht im Bewusstsein, dass man damit irgendwo hingehen könnte.
Auch Katsube Genki betont immer wieder, sexuelle Übergriffe passieren am Arbeitsplatz und anderen Orten, an denen eine hierarchische Struktur vorgegeben ist.
Der Mann, der die sexuelle Belästigung verübt, ist in der Firma oben. Die Frau, der es zustößt, ist in der Hierarchie der Firma unten. Wenn es jetzt darum geht, einen von beiden loszuwerden, dann wird das nicht der sein, der für die Firma wichtiger ist.
Auch aus Angst, etwas am guten Personalklima zu verändern, gehen Firmen oft nicht auf die Belange der Frau ein. Denn das Wichtigste im Miteinander ist die Atmosphäre, Funinki. Das, was im Raum und im Zwischenmenschlichen nicht zu fassen, aber zu spüren ist.
Erfährt das Management von einem Vorfall von sexueller Belästigung im Unternehmen, so will es keine stürmischen Wogen. Beide sollen sich bitte ruhig verhalten. Die Atmosphäre in einem Unternehmen ist so wichtig. Das beginnt schon in der frühkindlichen Erziehung in Japan. Nie ist etwas falsch oder richtig, sondern wird abgeklopft auf die Frage, erzeuge ich mit meiner Aktion Ärger für jemand anderen? Wenn ja, dann ist diese Aktion falsch.
Unter diesen Umständen war Japan nicht auf das vorbereitet, was im Oktober 2017 in Hollywood seinen Anfang genommen hat, glaubt Kaori Sato.
Es ist ein Problem der Medien. MeToo kam einfach hergeflogen in die sozialen Medien, ohne dass irgendwer sich darüber hätte weiter austauschen können. Plötzlich war es da. Gleichzeitig haben die normalen Medien aber nicht darauf reagiert.
I know, of course, it started with Harvey Weinstein case, but it wasn't about him, it wasn't about her, it was about
Natürlich weiß ich, dass das Ganze mit dem Fall Harvey Weinstein begann. Aber da ging es nicht um ihn oder um sie. Es ging um Me Too, ich auch. Es ging darum, wie viele solcher Vorfälle passieren und wie oft wir erlauben, dass so etwas passiert. Aber in Japan wird das anders aufgenommen. Hier geht es darum, wer ist sie und wer ist er? Und am Ende, wer von beiden hat gelogen?
Sagt Chiori Ito, die Autorin von Black Box, für die nach ihrer Vergewaltigung feststand, ein Job, in dem ich ertragen muss, meiner Ehre beraubt zu werden, ist kein Job, den ich ausüben will. Dann ist es mir wichtiger, dass die Wahrheit ans Licht kommt. So wurde sie zur Aktivistin wider Willen und die zarte Frau muss bis heute mit den Konsequenzen leben. In Japan, dem Land, in dem MeToo schweigen und nicht reden bedeutet.
Das große Schweigen, Me Too in Japan, Michaela Fieser berichtete für die Weltzeit. Gegen die alten Feindbilder, die Lage in Bosnien und Herzegowina, das ist das Thema für unseren Podcast morgen. Gern mal vorbeischauen. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.